Also die Gewerkschaft ist nämlich über ihren, also ich erinnere jetzt quasi an die Vorgeschichte dessen, wo das so Endpunkte davon sind, über ihrem sich dauernd aufstellen müssen als Anwalt von Lohnarbeitern, ständig sich melden zu müssen, sich mit der anderen Seite auseinandersetzen zu müssen, dabei zu erfahren, dass die eigenen Mittel beschränkt und die der anderen Seite, eben das Recht des freien Eigentums und dessen ökonomische Macht ziemlich weitreichend ist. Das alles hat die Gewerkschaft ja nicht an ihrem Programm zweifeln lassen, sondern einsichtlich in einem ganz anderen Sinn gemacht. Wir hatten nämlich der Erfahrung, also dass dieses Ringen um Berücksichtigung sich laufend an der ökonomischen Macht der anderen Seite bricht, den Auftrag entnommen, dich dann eben dauerhaft darum zu kümmern. Und macht eigentlich den Widerspruch ihres Programms zu ihrer positiven, wenn man so will, Lebensaufgabe und Existenzberechtigung als Organisation. Hat nicht ihre Ohnmacht eingestanden und darauf gesonnen, wo die herkommt, sondern umgekehrt aus den Erfahrungen ihrer relativen Ohnmacht eigentlich den Schluss gezogen, da muss sie sich Unterstützung verschaffen. Hat die sich auch verschafft und ist darüber, und da ist das so ein Beispiel davon, eigentlich zu einer selbstbewussten, für den Gang des kapitalistischen Ladens verantwortlichen Kraft geworden. Nämlich die Gewerkschaft hat sich auf den politischen Kampf besonnen. Es ist ja nicht so, das kann ihr ja gar nicht verborgen bleiben, dass die Gewerkschaften eben ihren Widerspruch nicht bemerkt hätten. Dass sie laufend auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen sind. Bloß sie hat sich, die Gewerkschaftsbewegung, wenn man so will, hat sich auf den Standpunkt gestellt. Dann fehlt ihr eben an eigener Durchsetzungsfähigkeit. Dann braucht sie eben den Staat als machtvollen Stellvertreter, als Unterstützer ihres Anliegens. Als eine Instanz, die eben sie ins Recht setzt und sich zum Parteigänger ihrer doch berechtigten Ansinnen macht. Also für das, was die Gewerkschaften nicht zustande bringen, soll eben die politische Instanz taugen. Also die soll eigentlich als Parteigänger eines ordentlichen Lohnarbeitsverhältnisses den Schutz der Sache leisten, der anderen Seite Rücksichtnahmen aufnötigen, beziehungsweise der Gewerkschaft mit staatlicher Hilfe dann ein Stück mehr Macht und die Fähigkeit verleihen, sich zur Geltung zu bringen. Und dieses Ansinnen ist einerseits eigentlich ziemlich erfahrungswidrig. Gewerkschaften haben nämlich im Ausgangspunkt ganz andere Erfahrungen gemacht mit der obersten Gewalt. Die hat schließlich dem Kapital seine Freiheiten gewährt, die Eigentumsrechte geschützt und die ökonomische Macht ziemlich weitreichend und grundsätzlich ins Recht gesetzt. Und Gewerkschaften andererseits niedergehalten und verboten und so weiter. Alles, wie gesagt, Vorzeit, nicht der heutige Status. Aus der Tatsache, dass Gewerkschaften als Vertreter von Lohnarbeiterbelangen vom Staat bekämpft worden sind, hat sie dennoch oder deswegen den Schluss gezogen, dass ich dann jetzt den Staat, also Gewerkschaften, den Staat mit gewerkschaftlichem Kampf zur Einsicht bewegen müssen und bewegen können, dass er auf Sie als sozialer Anwalt hören soll. Also haben Gewerkschaften den Lohnkampf politisiert, das heißt einen politischen Kampf darum geführt für einen Staat, der die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Lohnarbeiterbelangen angesichts der ruinös werdenden Macht der Unternehmer einsieht. Und das heißt, ihr ein Recht auf Vertretung ihrer Sache einräumt, ferner Einfluss auf die nationalen Entscheidungen und damit ihr als Organisation so etwas wie einen anerkannten Status im Staat einräumt. Und beruft sich dafür auf die Berechtigung ihres, also für die Berechtigung ihres Anliegens beruft sie sich auf das Staatsinteresse, was sie dem damit ans Herz legt, das Volk soll sich doch halbwegs ordentlich reproduzieren können. Daran muss doch auch den Staatsmachern gelegen sein. Dafür braucht es dann allerdings, und darauf haben Gewerkschaften dann auch gesetzt, und daran haben sie sich dann auch selber beteiligt, braucht es entsprechende Politiker. Nämlich solche, die die Nation erfolgreich verwalten wollen, nationales Wachstum voranbringen wollen und sich dabei zugleich anheischig machen, die Interessen der arbeitenden Menschen eben zum politisch zu betreuenden Anliegen zu machen. Und das ist eigentlich für die Staatsmacher so wenig selbstverständlich, so problematisch gewesen, dass es am Anfang noch das nationale Programm überhaupt nur einer und ja selber angefeindeten politischen Partei gegen andere war, bekanntlich der alten Sozialdemokratie. Also am Ende haben dann zwar die politischen Instanzen ein Einsehen gehabt, das ewige Gezerr, die Auseinandersetzung, die es da drum gegeben hat, die Berechnungen, die da eine Rolle gespielt haben. Der Kampf der Gewerkschaften, der dann einerseits um staatlich um den Erlass sozialer Staatsregelungen ergänzt worden ist, um den Gewerkschaften das Wasser abzugraben und so weiter. Das alles ist übrigens nachzulesen in einem Buch vom Gegenstandpunkt Verlag, das Proletariat heißt es. Ich glaube, das gibt es auch schon am Büchertisch. Das ist heute bekanntlich, Gott sei Dank heißt es, endlich alles erledigt. Es ist wirklich längst zur Selbstverständlichkeit geworden, dass es soziale Regelungen braucht, dass eine anerkannte Rolle der Gewerkschaft zur Demokratie dazugehört und zur freien Marktwirtschaft. Und es ist auch kein spezielles Politprogramm mehr, wurscht, dass die Gewerkschaft immer noch einen gewissen Draht zur SPD hat, sondern das machen und das anerkennen mehr oder weniger alle Parteien. Die Gewerkschaft hat also anerkannte Rechte. Sie darf sich und soll sich an der Ausgestaltung des Lohnverhältnisses streitend und sogar streikend beteiligen. Damit legt die rechtsetzende Gewalt, also die Politik, aber auch die Gewerkschaft mit ihrer Tarifautonomie darauf fest, dass sie sich in diesem Gegensatz dann bewegen und sich mit dem gültigen Interesse der anderen Seite nach staatlichen Maßgaben zu arrangieren hat. Und dass das einseitig ausgeht, davon gehen die Politik nach wie vor selbstverständlich aus. Sie erlässt Regeln oder hat Regeln erlassen für die Freiheit der Gewerkschaft, die sie dann auch darauf festlegen, eben sich am gültigen Interesse der anderen Seite ständig zu relativieren. Also das Rechte haben, streiken dürfen, geht bekanntlich dann mit all seinen näheren Ausführungen ein ganzes Stück weit zu Lasten des Kampfes. Auf der anderen Seite ist dafür aber die erlaubte gewerkschaftliche Einwirkung auf das Kapital sogar ergänzt worden um eine ziemlich weitreichende institutionalisierte Mitwirkung am Wirtschaftsleben und in der Politik. Und das alles aber mit der ausdrücklichen Maßgabe und dem Ziel, dass die sozialen Ansprüche untergeordnet sind und werden unter Gesichtspunkte des nationalen Vorankommens und des Wirtschaftswachstums und des sozialen Friedens, also des möglichst reibungslosen Fortgangs des ganzen kapitalistischen Getriebes.
Ja. Also rein praktisch ist es aber doch so, dass die Beteiligung der Gewerkschaft an der Lohnfindung ja nur noch einen Prozentsatz ausmacht. Weil es gibt A, nicht mehr allgemein verbindliche Tarifverträge und es gibt dann B, auch nicht mehr Arbeitsverträge, die der Tarifbindung unterliegen. Das sind zwei Kriterien, die rein praktisch ja nur noch gewerkschaftliche Lohnfindung nur noch zu einem Bruchteil überhaupt Anwendung findet. Weil A keine Allgemeinverbindlichkeit vorliegt oder es gar keinen Tarifvertrag gibt oder der Arbeitsvertrag nicht zur Tarifbindung unterliegt.
Das erfährt man also heutzutage, ja, dass mitten im modernen Kapitalismus eigentlich wieder lauter nicht gewerkschaftlich mitgeregelte, außertarifliche Verhältnisse einreisen. Und offensichtlich, also dann auch die Rolle, die der Gewerkschaft zugewiesen ist, das alles einschließt, eben die Freiheit, die dann auch den Unternehmern gewährt ist, nur so weit und nur dann verbindlich sich auf Gewerkschaften einlassen zu müssen, wie die das durchsetzt, umgekehrt, wie weit das Unternehmerinteresse reicht, auch die Berechnung in Bezug auf tarifvertraglich verbindlich ausgehandeltes Zeug, alles das ist in dem Status, den der Staat den Gewerkschaften zugewiesen hat, offensichtlich durchaus mit eingeschlossen. Es ist eben gar nicht so, dass diese Rolle als soziale Institution auch heißt, hier gibt es sowas wie ein staatlich garantiertes, immerzu verbindlich gemachtes Monopol der Arbeitermannschaft qua Gewerkschaft auf gesichertes Geltendmachen ihrer Tarifansprüche und so weiter. Alles heutzutage offensichtlich widerlegt, und zwar neben und unter dem, dass eben Gewerkschaften als soziale Institutionen tätig sind und vom Betrieb bis in die obersten Etagen der Politik aktiv sind. So, einerseits ist den Gewerkschaften mit den ganzen rechtlichen Regelungen des Staates eine solche begrenzte Rolle, ein Status, ein Vertretungsrecht, ein Organisationsrecht zugestanden und eben damit aber auch Gewerkschaft auf die Schranken dieses gegensätzlichen Verhältnisses zugleich festgelegt worden, was sie in dem durchzusetzen vermag und darf. Und daneben hat die Politik die Regelung von sozialen Fragen, mit denen sie laufend rechnet, allerdings in die eigene Staatshand genommen, also dem Streit entzogen, indem sie Lohnteile verstaatlicht hat und mit den Sozialkassen so etwas wie eine Zwangssolidarität der Klasse organisiert, die immer die Sozialfälle produziert. Die Gewerkschaft darf da tätig werden, darf mitverwalten und beim Staat da Leistungen anmahnen. Sie hat in dem ganzen sozialstaatlichen Betrieb eigentlich eine vom Staat eine Rolle zugewiesen bekommen. Und so und auf höherer staatlicher Ebene ist sie dann allerdings neu und definitiv darauf festgelegt, nämlich dass die elementaren materiellen Anliegen also immer nur bedingt gelten. Das heißt, nie aufgehen, weil vom Lohn den Dienst am Kapital abhängig bleiben und jetzt auch noch und gerade von den staatlichen Gesichtspunkten, wie weit und wie soziale Belange vom Standpunkt eines staatlich zu betreuenden und staatlich in Anspruch genommenen Volks überhaupt notwendig und dienlich sind.